Also, wir machen einen Exkurs in die Johannesbriefe mit dem Ziel herauszufinden, wie das Konzept des Antichristen im Johannesbrief dargestellt wird, was wir daraus lernen können. Unsere Frage, die wir im Hinterkopf behalten, ist natürlich, ist der Antichrist, der da erwähnt wird, und er wird nur in den Johannesbriefen erwähnt, wörtlich, ist das etwas anderes als das, was Adventisten bisher so geglaubt haben? Es gibt einige Stellen dazu und wir lesen sie einfach mal miteinander. 1. Johannes 2, Vers 18 und 19. 1. Johannes 2, Vers 18 und 19. Die erste Stelle. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun schon viele Antichristen gekommen. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Den Vers 19 hebe ich mir gleich auf noch. Also eins ist sicher, der Antichrist kommt in der letzten Stunde. Denn das Argument des Johannes ist ja klar. Wir erkennen, dass es die letzte Stunde ist. An was? Erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist? Ja, denn die Antichristen sind da. Okay, und hier haben wir schon ein erstes, sehr einfaches Prinzip erkannt aus den Johannesbriefen. Gleich beim ersten Text. Wenn die Christen damals erkennen sollen, wann die letzte Stunde ist, dann sollen sie darauf schauen, dass der Antichrist kommt. Wenn ich das als Johannes jetzt als Argument verwende, dann setzt dieses Argument voraus, dass die Christen dieser ersten Zeit etwas vom Antichristen wissen. Denn sonst ist das kein Argument. Wenn er sagt, ja schaut doch, es ist die letzte Stunde, denn der Antichrist ist da. Das heißt, die Christen müssen bereits wissen, wenn der Antichrist kommt, schlägt die letzte Stunde. Das wissen sie aber nicht von diesem Text. Denn dieser Text setzt das voraus. Und das ist schon mal das erste Wichtige, was wir aus den Johannesbriefen lernen. Die Johannesbriefe erwähnen zwar als einzige wortwörtlich den Begriff Antichrist in der Bibel, aber er ist nicht zum ersten Mal hier aufgetaucht im christlichen Verständnis, in der christlichen Geschichte, in der christlichen Tradition. Es gibt bereits das Konzept des Antichristen. Ihr versteht? Sonst könnte er nicht sagen, daran erkennt er, dass die letzte Stunde ist. Also erste Schlussfolgerung an dieser Stelle, es gibt bereits vor den Johannesbriefen das Konzept des Antichristen. Frage dazu?
Verständnis. Ja. Falsche Christus und Antichristen, ist das das Gleiche? Weil zur Zeit ist und damit ja auch ein
Christus. Ja, die Frage bezieht sich vielleicht ein bisschen zurück auf Matthäus 24. Christus prophezeit falsche Christusse voraus. Ich gehe jetzt nur von ganz biblischem Wort aus, der Begriff Antichrist, Antichristos im Griechischen, gibt es nur in den Johannesbriefen. Ob ich das vergleichen kann mit falsche Christus, ist noch eine andere Frage. Kann gehen. Ja. Also es könnte sein, dass Christus das dort vielleicht meint. Aber dazu kommen wir noch. Ein bisschen. Hoffe ich zumindest. Gut. Noch etwas ist an diesem Text interessant. Es heißt, und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt. Hier wird diese Tradition angesprochen. Dieser Begriff, wie ihr gehört habt, ist in den neutestamentlichen Briefen, in der Briefliteratur, ein typischer Begriff für Tradition. Okay, wenn ich jetzt Tradition sage, dann dürft ihr nicht an kirchliche Überlieferungen und Traditionen über die Jahrhunderte denken, sondern ich meine jetzt wirklich eine Art Tradition, die von der ersten christlichen Generation an die zweite christliche Generation weitergegeben wird. Das meine ich. Ja. Ein Beispiel dafür, Wir haben diesen Traditionssach auch an einer anderen Stelle. Zum Beispiel in 2. Johannes, Vers 6. Dort steht dieser selbe Begriff, wie ihr es gehört habt. Dort steht nämlich, und das ist die Liebe, dass wir leben nach seinen Geboten. Das ist das Gebot, wie ihr es gehört habt. Von Anfang an, dass ihr darin lebt. Dieses, wie ihr es gehört habt, sagt, dass das urchristliche Verkündigung, urchristliche Botschaft ist. Was ist sie an dieser Stelle in 2. Johannes 6? Die Liebe, die sich darin zeigt, dass man nach seinen Geboten lebt. Ja? Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. So habt ihr das von Anfang gehört. Auch im Johannesbrief. Nochmal zurück zu 1. Johannes 2. Wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt. Das heißt, die Menschen, an die Johannes schreibt, wissen bereits, dass der Antichrist kommt. Johannes ist nicht der, der den Begriff definiert. Er ist bereits klar. Er ist bereits verwendet. Okay, das ist einmal am Anfang wichtig. Was noch wichtig wird aus diesem Text hier ist, dass er hier anscheinend einen Unterschied macht zwischen dem Antichristen und vielen Antichristen, die gekommen sind. Und es wäre jetzt mit Sicherheit ein fataler Fehler, wenn man schließen möchte, dass die vielen Antichristen der Antichrist seien. Denn er sagt ja hier vielmehr Folgendes. Ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt. Ja, nun sind schon viele gekommen. Daran erkennen wir es der letzten Stunde. Was Johannes hier macht, ist, er nimmt einen Begriff, der bekannt ist in der christlichen Gemeinde, der Antichrist, und sagt, okay, ihr wisst, wie das ist, der Antichrist. Und jetzt schauen wir mal und wir sehen, wow, da gibt es eine ganze Menge. Die sind jetzt aber nicht notwendigerweise der Antichrist selber, sondern sie entsprechen diesem Konzept des Antichristen. Das sind, man könnte sie nennen, historische Verwirklichungen des antichristlichen Konzepts, die es damals tatsächlich gab. Was haben die verwirklicht? Was ist denn das Problem mit diesen Antichristen? Vers 19. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Diese Antichristen damals, zur Zeit des Johannes, waren einmal Teil der christlichen Gemeinde. Sie sind von uns ausgegangen. Von uns. Der Ursprung dieser Antichristen, Plural, ist die wahre Versammlung. Sie sind aber nicht wirklich von uns. Das heißt, sie kommen zwar aus diesen Reihen, aber sie haben eigentlich nie wirklich wesensmäßig dazugehört. Da macht ihr einen kleinen Unterschied. Dieser Unterschied hier würden wir heute nennen, das ist der Unterschied zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Gemeinde. Ja, die sichtbare Gemeinde, da waren sie dabei, aber in der unsichtbaren eigentlich nicht. Interessant ist, dass Johannes hier so davon spricht. Er gibt im Johannesevangelium ein Beispiel dafür, was ein Antichrist ist. Johannes schreibt seine Briefe. Im Johannesevangelium hat er ein Beispiel dafür, das mit einer sehr ähnlichen Sprache beschrieben wird. Und ich möchte mal mit euch im Johannesevangelium dieses historische Beispiel eines Antichristen anschauen. Das ist nicht der Antichrist. Okay? Über den reden wir auch noch. Johannesevangelium und dort Kapitel 6, Verse 70 und 71. Johannes 6, Vers 70 und 71. Jesus sagt hier: Habe ich nicht euch 12 erwählt? Einer von euch ist ein Teufel. Ja, Judas war nicht der Teufel, aber war ein Teufel. Er redete von Judas, so wird es hier gesagt. Und dann schauen wir ein bisschen weiter und schauen Kapitel 13 an. Kapitel 13, Vers 2. Beim Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, im Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten. Oder noch ein bisschen weiter, Vers 27. Und als der den Bissen nahm, fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm: Was du tust, das tue bald. Und dann kommt der Vers 30. Und da heißt es: Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus. Und das Wort hier, was hier steht für hinausgehen, ist im Griechischen das exakt selbe Wort, was in 1. Johannes 2, Vers 19 steht für: Sie sind von uns hinausgegangen. Ein nicht-adventistischer Theologe, ein Experte zu der johannäischen Literatur, der früher in München unterrichtet hat an der Uni und jetzt nach Chicago gegangen ist und dort unterrichtet, ein gewisser Hans-Josef Klauk, macht hier die deutliche Parallele und sagt, dass der Judas im Johannesevangelium ein Beispiel für einen historischen Antichrist ist, von dem dann in 1. Johannes 2, 19 Ähnliches gesagt wird. Er sieht hier eine Verbindung. Und ich meine zu Recht, denn im Johannesevangelium wird dann dieser Judas Iskariot im Kapitel 17, Vers 12 mit einem interessanten Titel belegt. Der bekommt dort einen Namen. In Johannes 17, Vers 12. Der heißt dort Sohn des Verderbens. Sohn des Verderbens. Judas ist ein Sohn des Verderbens. Und jetzt die Frage: Erinnert euch das an irgendeinen anderen Sohn des Verderbens? Irgendwo in der Bibel?
Naja, ich denke jetzt an die Offenbarung. An diesem Begriff Abaddon, den Sohn des Verderbens, heißt ja Ben Abaddon.
Ja, da gibt es einen Engel des Verderbens, ja, der da kommt. Ich suche jetzt wirklich den Begriff Sohn des Verderbens. Schaut einmal nach 2. Thessalonicher 2. Zweiter Thessalonicher 2, Vers 3. Lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise. Denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit offenbart werden. Der Sohn des Verderbens. Hier steht der exakt selbe Begriff wie in Johannes 17, Vers 12. In Johannes 17, Vers 12 bezeichnet es Judas. Judas, der aus den Jüngern, von den Jüngern hinausgegangen ist, der aber nie wirklich einer von denen war. Er war immer des Satans, des Teufels. Aber er war unter den Jüngern und er ist hinausgegangen. Er wird als Sohn des Verderbens bezeichnet. In 2. Thessalonicher 2 wird der Mensch der Bosheit als Sohn des Verderbens bezeichnet. Der, der hier in 2. Thessalonicher 2 als die Macht beschrieben wird, die einiges tut. Ich meine, lest mal Vers 4. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Hier spricht Paulus von einer Macht. Einer Macht, die noch kommen wird. Diese Menschen der Bosheit, der offenbar werden muss, bevor Christus zurückkommen kann. Ja? Und dieser Mensch der Bosheit ist jetzt noch nicht da, sagt Paulus. Der kommt erst noch, es hält ihn noch etwas auf. Und wenn das, was ihn aufhält, weggenommen wird, dann wird er offenbar werden. Ein Verständnis, der Zeit halber muss ich das jetzt so machen. Vielleicht noch den Vers 7 in 2. Thessalonicher 2 gebe ich noch dazu. Denn es regt sich schon das Geheimnis der Bosheit. Nur muss der, der es jetzt noch aufhält, weggetan werden. Und dann wird der Böse offenbart werden. Den wird schließlich der Herr Jesus umbringen. Hier haben wir, ohne dass ich euch das jetzt beweise, das römische Reich als heidnisches römisches Reich, das jetzt noch da ist, das für die ersten Christen vielleicht nicht immer, ja, also Domitian ist da sicher ein Unterschied, aber noch für einen gewissen Rahmen, für eine Sicherheit sorgt, für eine Entwicklungsmöglichkeit. Und wenn der weggenommen wird, dann kommt die nächste Macht. Und das ist das religiöse römische Reich. Und das wird sich offenbar machen und wird sich an die Stelle von Gott setzen. Das Verständnis, das wir zu 2. Thessalonicher 2 haben, ist, dass hier der Mensch der Bosheit das religiöse Rom ist. Jetzt sagen aber diese Veröffentlichungen von wenige Veröffentlichungen, die ich vorher zitiert habe, geben die Möglichkeit, dass der in 2. Thessalonicher 2 nichts mit dem zu tun hat in den Johannesbriefen. Der in den Johannesbriefen, der wird Antichrist genannt. Der in 2. Thessalonicher 2 aber nicht. Und deswegen dürfen wir den in 2. Thessalonicher 2 nicht Antichrist nennen. Wir dürfen also das religiöse Rom nicht als Antichrist bezeichnen. So wird argumentiert. Und ich behaupte jetzt gerade, dass über die Verbindung eines Judas im Johannesevangelium das trotzdem möglich ist. Denn der Johannesbrief greift zurück auf ein Konzept, das es schon gibt. Die Leute kennen den Antichristen schon. In dem Johannesevangelium wird eine historische Größe gezeigt, die so ähnlich ist wie der Antichrist. Judas bekommt den Titel Sohn des Verderbens von Johannes ausgehändigt. Ja? Und der Sohn des Verderbens ist der, der in 2. Thessalonicher 2 als Mensch der Bosheit bezeichnet wird. Hier ist die Verbindung zwischen dem Antichrist-Konzept aus Johannes zu 2. Thessalonicher 2. So, ich hoffe, das war nicht zu kompliziert. Ja? Was mich dazu führt zu sagen, Schlussfolgerung, wenn ich vom Antichristen spreche, dann darf ich von der Macht, die in 2. Thessalonicher 2 beschrieben wird, sehr wohl als vom Antichristen reden. Ja, das ist die Schlussfolgerung. Und damit ist es gerechtfertigt, das religiöse Rom auch als Antichrist zu bezeichnen. Jetzt brauche ich noch zwei Fußnoten und dann seid ihr dran. Fußnote Nummer 1. Natürlich ist der Antichrist schlechthin der Teufel. Das stellt niemand in Zweifel und will auch niemand in Frage stellen. Ja? Keine Frage. Der Antichrist schlechthin ist der Teufel. Aber wie halt auch in Offenbarung 13, wo wir gesagt haben, der Teufel tritt an den Strand des Meeres und sein Spiegelbild steigt hervor, so ist es eben auch in der Geschichte des Antichristen. Wenn der Antichrist schlechthin hier sich einer Macht benutzt, die genauso aussieht wie er, dann würden wir auch diese Macht als der Antichrist bezeichnen. Mit aller gegebener Vorsicht, dass wir nicht über Menschen sprechen, sondern es geht hier um Systeme, religiöse Systeme. Zweitens, das müssen wir auch sagen, der Antichrist kann ja zwei verschiedene Dinge meinen, vom Wort her. Anti kann meinen anstelle von oder gegen. Und hier gibt es einen kleinen Unterschied. In den Johannesbriefen wird der Begriff Antichrist so verstanden, dass sie gegen Christus sind, diese Antichristen, die historischen im ersten Jahrhundert. Gegen Christen in den Johannesbriefen. Warum? Ja, das sehen wir von den anderen Stellen, wo die dann nochmal auftauchen. Wenn wir schauen in 1. Johannes, blättern wir hier ein bisschen weiter. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 3. Da wird vom Geist des Antichristen gesprochen. Ja, und in Vers 2 steht, wie sich dieser Geist hier offensichtlich auswirkt. Denn es heißt, als Vergleich, ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus ins Fleisch gekommen ist, ist von Gott. Vers 3, ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, ist nicht von Gott. Das ist der Geist des Gegenchristen. Na, wenn du nicht bekennst, dass Jesus von Gott ist, bist du gegen Christus. Du tust auch nicht Christus ersetzen. Du tust auch nicht dich als Christus vorgeben. Du bist wirklich gegen ihn. Er ist nicht Sohn Gottes. Ja? Das sagt ja auch die römische Kirche nicht, bitteschön. Das ist einer, der gegen Christus ist. Das andere Konzept für Christus, das sehen wir in Markus 13, in Matthäus 24, in Lukas 21 und in 2. Thessalonicher 2. Das ist die Macht, die sich anstelle falsche Christusse, die sich hinsetzen und sagen, hey, eigentlich stehen wir für Christus. Ja. Beides kann der Begriff wiedergeben. Ich gebe also hier zu bedenken, dass so wie die historische Ausformung des Antichristen in den Johannesbriefen ist, ist sie eine, die gegen Christus gerichtet ist. Der Begriff Antichrist kann hier aber beides meinen. Ja? Gegen Christus und anstelle von Christus. Und beides ist gar nicht so weit voneinander entfernt. Denn wer immer sich an die Stelle von Christus setzt, ist eigentlich auch gegen Christus. Ja? Okay. Gut.
Kannst du nochmals die Stellen wiederholen für gleich anstelle von?
Okay, Markus 13, ich habe, schau da einfach, Markus 13, 22, lass mich lieber nachschauen, ob das auch stimmt. Markus 13, ja, das sind die falschen Christus und falsche Propheten, die verführen, ja. Die Zeichen und Wunder tun, sodass die Auserwählten fast verführt werden. Die Auserwählten werden nicht verführt von jemand, der gegen Christus auftritt. Der wird uns nie in Anführungszeichen verführen. Das ist so offensichtlich. Muss jemand sein, der für Christus anscheinend ist. Ne? Also Markus 13, 22, Matthäus 24, da die Verse, wo die falschen Christus auftauchen, Vers 5, Vers 24. Das wären Texte dort. Ja? Okay? Gut, vielleicht an dieser Stelle lasst uns diesen Antichrist-Diskussion zu Ende bringen und schlussfolgern. Ich wiederhole es noch einmal als Fazit. Das Johannesevangelium verwendet durch Judas eine Art Brücke zwischen dem Begriff Antichrist in Johannesbriefen und dem, was wir traditionell als Antichrist in 2. Thessalonicher 2 bezeichnen. Dort steht der Begriff nicht, aber es ist er trotzdem. Der Sohn des Verderbens, der Mensch der Bosheit. Das religiöse Rom, das prophezeit wird. Und bitteschön, 2. Thessalonicher 2 ist früher wie die Johannesbriefe. Das ist das, was die Leute kennen. Die Briefe des Paulus wurden gelesen. 1. Petrus 5, ich glaube, ist es Vers 13, da ist jetzt der 2. Petrus 3, glaube ich, Vers, so irgendwo, da steht doch, dass der Petrus sagt, Desgleichen ist vieles geschrieben in den Briefen des Paulus, von dem nicht alles leicht zu verstehen ist. Und viele Leute verdrehen das. Das war damals wie heute so. Und da können wir das nicht so rauskriegen. Aber sie haben gelesen aus den paulinischen Briefen. Und es war für sie wertvolle Literatur, göttliche Literatur. 2. Petrus, Kapitel 3. Habt ihr einen Vers schon? Vers 16, danke. 2. Petrus 3, Vers 16. Es war bekannt. Und hier, denke ich, wird dieses Antichrist-Konzept ausgestaltet in 2. Thessalonicher 2. Auch wenn der Begriff nicht dasteht. So lerne ich ganz zum Schluss hier Folgendes. Und das ist interessant. Es muss nicht immer an jeder Stelle, wo ein bestimmtes Thema auftaucht, der Begriff stehen, der für uns die rote Ampel leuchten lässt und sagt, das ist das Licht, das ist jetzt dort. Es muss nicht an jeder Stelle, wo es um, sage ich jetzt, den Antichristen steht, der Begriff Antichrist stehen. Das gilt ja übrigens für jedes theologische Thema. Es muss nicht an jeder Stelle der Begriff Heiligtum stehen, damit ich denke, da geht es jetzt um das himmlische Heiligtum. Es muss nicht an jeder Stelle der Begriff Bund stehen, wörtlich, damit ich sage, also die Stelle spricht jetzt über den Bund. Das wäre eine verrückte Idee. Wir kommen da manchmal drauf, weil wir so gerne diese Wortverbindungen finden wollen, die es ja auch hier und da gibt, ne? Und dann denken wir, wenn das Wort nicht auftaucht, dann geht's nicht darum. Ja. So ähnlich habe ich das vorher der Schwester Wolf daher gesagt. Gell? Gesagt, ja, hier müsste ich erst mal schauen, ob es da Wortverbindungen gibt zu diesen Botschaften der drei Engel. Sie hat übrigens 1. Mose 18 gemeint, ausschließlich. Wo die drei, hat sie mir nachher nochmal, das habe ich falsch verstanden, ne? Wo sie sagt, dass die drei Personen zum Abraham kommen und ihnen dort die Botschaft des Sohnes, der Verheißung, des Gerichts über Sodom und Gomorra geben und wie man davon gerettet werden kann. Also man muss nicht immer eine wörtliche Verbindung haben, um zu sagen, die Texte gehören zusammen. Die wörtliche Verbindung hilft. Aber wir müssen auch theologisch, thematisch denken. Okay. An dieser Stelle würde ich noch einmal gerne zurückgehen, heb's für nachher auf, zur dritten Engelsbotschaft. Denn die fehlt jetzt noch. Okay? Also, zurück zur dritten Engelsbotschaft. Ihr wollt ja noch ein bisschen Zeit dann auch für Fragen haben. Und die dritte Engelsbotschaft ist eine deutliche Botschaft. Denn sie zeigt nun, wie das göttliche Gericht über die Ungerechten, über die Gottlosen aussehen wird. Denn die, die davon nehmen, werden gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Vers 10, Vers 11, der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild und wer das Zeichen seines Namens annimmt. Eine düstere Aussicht, eine wahrlich düstere, verrauchte Zukunft für diese Leute. Ich weiß, dass dieser Text wahrscheinlich einer der Texte ist, die am allerstärksten dafür sprechen, dass es so etwas wie eine unsterbliche Seele gibt. Aber über das werde ich jetzt heute nicht reden. Vielleicht müssen wir mal eine Kurzbibelwoche über die unsterbliche Seele machen. Wiewohl mir scheint, dass das jetzt gerade nicht so ein brisantes Thema wäre. Aber es taucht in der Endzeit auf. Sabbat und unsterbliche Seele. Also gut. Worum es mir hier geht, ist, Gottes Ankündigung der Warnung ist so deutlich, dass keiner eine Entschuldigung hat, wenn er den falschen Weg gehen wird. Es sei denn, Gottes deutliche Warnung wird nicht verkündigt. Denn es ist ja nicht so, dass buchstäblich ein Engel durch den Himmel fliegt und es der Welt so sagt. Ich glaube, hier wird umso mehr deutlich, dass das eine Aufgabe, ein missionarisches Anliegen Gottes ist, damit jemand den Nationen, Stämmen, Sprachen und Völkern verkündigt, was hier ist. Dieser jemand, der verkündigen soll, wird gleich in Vers 12 erwähnt. Und Vers 12 und 13 sind für mich nicht unbedingt eine Unterteilung, die gehören nicht unbedingt zur dritten Engelsbotschaft dazu, sondern zu allen drei Engelsbotschaften. Hier ist Geduld der Heiligen. Übrigens, dieses Geduld, dieser Begriff, habt ihr über den schon beim Bruder Kova gesprochen? Ich weiß, dass er da auch ein bisschen Offenbarung hinkommt. Nicht, dass ich mich wiederhole. Dieser Begriff Geduld ist nicht ein passives Dasitzen und Abwarten. Der Begriff, der dasteht, ich glaube, eine andere Bibel sagt hier Ausharren. Das hört sich ein bisschen aktiver an. Es ist ein Warten in Aktivität. Aber was ist diese Aktivität, die diese Heiligen haben? Warum stehen die da nach der dreifachen Engelsbotschaft? Da sind sie, die Heiligen. Hier sind die, da halten die Gebote Gottes. Die haben das vierte Gebot. Die wissen, was hier in der ersten Engelsbotschaft gemeint ist. Sie glauben an Jesus. Sie gehen nicht den Weg der falschen Trinität mit dem Glauben an den Menschen. Sie haben Jesu Glauben im Herzen, die Rechtfertigung, wie man gerecht wird. Übrigens, hat die dreifache Engelsbotschaft wirklich was mit Rechtfertigung aus Glauben zu tun? Oder war das nur so dahingeworfen von Ellen White? Jede einzelne Botschaft hier hat mit Rechtfertigung aus dem Glauben zu tun. Die erste Botschaft, die zeigt uns, die Stunde des Gerichts ist gekommen, dass wir im Gericht nur bestehen können, wenn? Ich brauche die Rechtfertigung Gottes. Ich brauche Jesus Christus. Ohne den werde ich nicht bestehen. Wenn da Leute sagen, fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre, dann müssen sie doch sagen können, wie das geht. Die Rechtfertigung Gottes steht hier dahinter. Bei der zweiten Botschaft, die Macht Babylon ist genau deshalb abgefallen, weil sie ihren falschen Erlösungsweg beschreibt. Sie vertritt, im Grunde genommen kann man sagen, sie vertreten die Werksgerechtigkeit und es geht um Glaubensgerechtigkeit. Deshalb ist Babylon gefallen. Falscher Weg der Erlösung. Und hier in der dritten Botschaft natürlich geht es um Siegel Gottes, um das Mahlzeichen des Tieres. Das ist die Auseinandersetzung der Anbetung, der Auseinandersetzung derer, die Gebote halten und nicht halten, mit der Rechtfertigung, mit dem Glauben als Jesus als Hintergrund. Deshalb steht hier in Vers 12, da sind die Heiligen mit zwei markanten Kennzeichen. Die Gebote und den Glauben. Und ich wünsche mir, dass wir genau das beherzigen, dass wir verspüren, dass das eine Aufgabe ist, eine große Aufgabe, Christus und Gott so darzustellen, dass die Menschen, denen wir es darstellen, die Möglichkeit haben, ihn als ihren Heiland, als ihren Erlöser anzunehmen. Mit der Botschaft von der Schöpfung, mit der Botschaft vom Gericht, mit der Botschaft des Yom Kippurs, des Versöhnungstages, mit der Botschaft, wer Babylon und von dem Thema heute und wer der Antichrist ist und wer die falsche Trinität ist und um was es hier wirklich geht. Man braucht Information, damit man entscheiden kann, was man glaubt und wem man glaubt. Ich wünsche mir, dass wir als Adventgemeinde diese prophetische Botschaft weiter auch in Deutlichkeit verkündigen. dass zu den Übrigen, die es gibt, in der letzten Zeit noch mehr dazukommen. Und wenn sie aus Babylon kommen, freuen wir uns, dass Offenbarung 18, Vers 4 auch erfüllt wird. Und wenn sie woanders herkommen, egal woher, die Botschaft der Übrigen muss verkündigt werden. Und hier steht sie. Mit diesen Worten bin ich an die Ende meiner Ausführungen gekommen. Und wir haben jetzt noch eine Viertelstunde nur noch Zeit, Fragen, Anmerkungen zu haben, sodass wir ein bisschen in Dialog kommen können. Ich bin gespannt, was ihr auf dem Herzen habt.
Im Zusammenhang mit den Themen, wo nicht immer das gleiche Wort stehen muss.
Ja.
Und zwar habe ich in einem Kommentar zu den Seligpreisungen gelesen, dass Jesus auf Aramäisch gesprochen hat. Es wurde auf Griechisch dann aufgeschrieben. Und nicht immer kann man im Griechischen dasselbe Wort aus dem Aramäischen so gut übersetzen, weil der Wortschatz anders ist. Wenn wir dann das Griechische zuerst auf Lateinisch übersetzen und dann aufs Deutsche, und dann kommen wir im Deutschen und sagen, da steht das und es ist das, dann wissen wir nicht immer, ja, welcher Wortschatz wurde wirklich im Griechischen so gut genommen, weil was wir mit selig sind, die Leidtragen, hat gemeint, wohl dem im Aramäischen. Und wollte einfach den Hinweis geben, wir müssen nicht immer uns nur auf das Deutsche fixieren, was da steht in der Bibel oder im Kommentar oder in dem Lexikon.
Also Übersetzungen sind immer gefährlich, weil es auch Interpretation ist. Jede Übersetzung ist Interpretation.
Ja.
Gut, danke für den Hinweis hier nochmal.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, beim Antichristen, den kann man eigentlich sagen, dass dass Satan der Antichrist ist und dass Judas und die katholische Kirche eigentlich sein ausführendes Organ ist.
Mindestens ja, aber da sollte man nicht stehen bleiben. Also lass mich vielleicht so sagen, Satan ist der Antichrist schlechthin. Dann gibt es einen prophetisch prophezeiten Antichrist, das sehe ich in 2. Thessalonicher 2, das ist die römische Kirche. Und dann gibt es historische Ähnlichkeiten zum Antichrist, das ist Judas, das sind die Antichristen des ersten Jahrhunderts, von denen Johannes spricht, und noch andere, ja, die im Geiste dieses Antichristen arbeiten. Aber wenn ich jetzt nur sagen würde, ja, die römische Kirche ist einer dieser Ausformungen, dann ist es zu wenig. Denn sie wird prophetisch in 2. Thessalonicher 2 vorhergesagt. Da ist noch ein bisschen was Stärkeres dabei. Ja?
Du hast davon gesprochen, dass es zwei Kennzeichen gibt für die Endzeitgemeinde. Das heißt, die Gebote Gottes halten und den Glauben Jesu.
An dieser Stelle, ja?
An dieser Stelle, genau, Vers 12. Aber ich empfinde, dass die Geduld auch eines der wichtigsten Kennzeichen ist. Ich nehme das also rüber mit Matthäus 24, wo Jesus von dem treuen und von dem bösen Knecht spricht. Der treue Knecht, der teilt das Wort zur rechten Zeit aus. Und wir wissen ja, was dahinter steckt eigentlich. Es ist also eben auch das Wort Gottes, das Essen, das, was uns also ganz wichtig ist. Und dann gibt es dann plötzlich die Situation, also ich nehme es auch so, dass der gleiche Knecht ist, der plötzlich in seinem Herzen etwas aufkeimen sieht, was wir ja auch heute sehr oft in unserer Gemeinde haben. Der Herr kommt noch lange nicht. Und als das in seinem Herzen aufkeimt, fängt er an, etwas zu tun, was eigentlich den klugen und den treuen Knecht behindert, seine Arbeit zu tun. Und deshalb finde ich es ganz wesentlich, dass wir diese Geduld bewahren in unserem Herzen, damit wir eben das Wort richtig ausgeben und damit wir damit auch richtig umgehen.
Dankeschön, ja. Bitte.
Wie sieht das Gericht über die Gottlosen aus? Kann ich da hier im Kapitel 14 den Vers 11 wirklich nehmen? Oder ist das im übertragenen Sinn zu verstehen? Wie ist das überhaupt zu verstehen?
Das Gericht, das in 14,11 geschildert wird, Und 14,10 nimmt das dazu. Also Feuer, Schwefel und Rauch, das sind Begriffe, die ein bisschen an Sodom und Gomorra erinnern. Feuer und Schwefel kommt vom Himmel. Ja.
Mit den Engeln ein.
Ja, genau, fällt mir jetzt auch ein. Das ist, wie andere Dinge hier vom Kelch und vom Trinken, glaube ich, symbolisch zu verstehen. Der Begriff, der wahrscheinlich uns am meisten Schwierigkeiten bereiten sollte, ist, dass das von Ewigkeit zu Ewigkeit passiert. Und der Begriff ewig in der Bibel ist jedoch zeitlich immer vom Kontext her zu definieren, was ewig ist. Ich habe hier mir ein paar Stellen aufgeschrieben. Manchmal ist ewig nur 70 Jahre. Wenn Johannes sagt, der Erderiegel waren auf ewig hinter mir verschlossen, dann waren das 3 Tage, so lange war im Bauch des Fisches. Ja, ewig kann je nach Kontext eine Intensität oder auch eine lange Dauer meinen. Manchmal auch das, was wir eigentlich unter ewig verstehen, nämlich ohne Ende. Ja? Und so, denke ich, müssen wir hier schauen, was ist der Kontext hier. Es geht um das Gericht Gottes. Das Gericht Gottes wird dann in den Kapiteln 15 bis 18 geschildert in den 7 Plagen. Und dann wird es in Kapitel 20 geschildert als der See aus Feuer, der vom Begriff her zu dem passt, in den Mächte hineinkommen und dann nicht mehr sind. Ja, so würde ich sagen, dass die Auswirkung dieses Gerichts für alle Ewigkeit dies sein wird, dass es eine Nicht-Existenz gibt für die Mächte, die hier erwähnt werden, und auch für die Menschen, die diesen Mächten folgen oder die diesen Mächten Gestalt verleihen. Also ewige Nicht-Existenz. Hilft das? Okay. Danke für eine ehrliche Antwort.
Ich meine, ich komme ja aus den neuen Bundesländern und wir haben sehr viel mit Atheisten zu tun. Bei uns hat ja kein Mensch Angst vor der Hölle. Wie Aha. Das vielleicht in Österreich ist. Ja, und wenn du den Leuten vom ewigen Leben erzählst, da sagen die, Hilfe, das will ich nicht auch noch.
Das wird was?
Die wollen kein ewiges Leben.
Ja.
Also das ist für sie irgendwo angsteinflößend. Also dann nehmen sie lieber nichts. Das gibt's ja nicht.
Aber schau, solche Leute haben wahrscheinlich zur Offenbarung 14, 11 keine Frage.
Aber wenn du ihnen etwas vom ewigen Leben, das ist für sie keine freudige Nachricht. Habe ich nicht erst einmal erlebt. Für die ist das eher eine Bedrohung.
Ja, dann zeig du ihnen doch, wie freudig das ewige Leben sein könnte. Ja? Ja. Das liegt dann an uns als Verkündiger, als Weitergeber, dass wir Geschmack machen auf das ewige Leben. So wie es in der Bibel uns hoffentlich Geschmack gemacht wird. Ja?
Also ich wollte noch zu der Frage von dir, ja. Vielleicht hast du das auch lesen wollen, aus dem Judas-Text wegen dem Ewigen. Aha, wollte ich anhängen. Da gibt es einen Text aus dem Brief des Judas, der Vers 7. Da heißt es, so wie auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die gleicherweise, wie sie Unzucht getrieben haben und fremdem Fleisch nachgegangen sind, zum Beispiel gesetzt sind und Leiden des ewigen Feuers beien. Sodom und Gomorra brennen heute nicht mehr, sondern das Resultat ist ewig.
Bitte.
Ich wollte noch mal kurz auf die Schwester zu sprechen kommen, in Bezug auf die Sehnsucht des Menschen. Was mir jetzt aufgefallen ist, auch über die Tage hinweg, ist eigentlich, dass die antichristliche Macht mit Angst arbeitet. Letztlich mit der Angst vor dem Tod. Weil es wird letztlich den Menschen gedroht, dass sie das Leben verlieren. Und ich habe da einen Text gefunden im Hebräerbrief, der mir da sehr geholfen hat, und den wollte ich euch kurz da vorlesen. Hebräer Kapitel 2, Vers 15. Da schreibt Paulus, da nun die Kinder allesamt Anteil haben an Fleisch und Blut, hat auch er, Jesus, in gleicher Weise daran teilgehabt, um so durch den Tod den zu entmachten, der die Macht hat über den Tod, nämlich den Teufel. Und dann schreibt er, glaube ich, im Anfang, alle Menschen sind aufgrund dieser Angst Knechte des Teufels. Die Angst vor dem Tod. Und die hat Jesus weggenommen. Und deshalb habe ich eben auch diesen Gedanken, wenn Christus der Gesalbte Gottes ist, dann ist er derjenige, der mit Liebe regiert und Leben schenkt. Und wenn der Antichrist regiert, dann ist es der Gesalbte des Teufels, der mit dieser Angst regiert vor dem Tod, der uns allen anhaftet, wenn wir nicht gläubig sind oder keine Hoffnung über den Tod hinaus haben. Mhm. Und was mir auch aufgefallen ist, im Thessalonicher Brief ist in der Zürcher Übersetzung drinnen gestanden, dass der Antichrist ein Feind des Gesetzes ist. Und das ist auch interessant. Ein Feind des Gesetzes. Und dass die Feindschaft gegen das Gesetz letztlich auch Grundtenor in der dritten Engelsbotschaft ist, wo praktisch entweder das Gesetz des Antichristen und seiner Macht anerkannt wird oder die Gebote Gottes. Und die, die sich auf die Seite der Gebote Gottes stellen, die werden ewig leben.
Danke. Ja.
Wir haben davon gesprochen, dass Babylon eine antigöttliche menschliche Macht ist und dass es eine religiöse Macht ist. Das päpstliche Rom wurde erwähnt. Und dann haben wir auch noch gesagt, dass Antichrist bedeutet ja, also gegen Christus oder anstelle von Christus. Und das hat ja immer mehrere Bedeutungen. Jetzt stellt sich mir aber die Frage, es ist, also in beiden Formulierungen oder Erläuterungen sind wir auf das päpstliche Rom gekommen oder katholische Kirche oder wie auch immer, eben auf das katholische System. Was ist mit den ganzen anderen Religionen? Was ist mit den Buddhisten? Was ist mit den Muslimen, die ja auch gegen Christus eigentlich sind und auch anstelle von Christus ganz andere Dinge oder Götter oder was auch immer haben und anbeten und glauben und lehren? Was ist mit denen? Sind die nicht auch Babylon? Sind die nicht auch der Antichrist? Ist das, weil wir uns immer eher auf das Papsttum irgendwo hin fixieren, habe ich irgendwie so das Gefühl. Aber das ist ja auch Babylon, weil wenn jemand der Buddhist ist, dann ist er ja, muss er ja auch ausgehen aus Babylon, so wie es in Offenbarung Kapitel 18 der Ausruf ist. Oder liege ich da jetzt falsch? Oder
ich glaube, das hat mit der Interpretation der Bibel zu tun. Wenn ich in 2. Thessalonicher 2 schaue und ich diese Macht, den Menschen der Bosheit, der Sohn des Verderbens oder Mensch der Gesetzeslosigkeit sehe und als Antichrist bezeichne, dann ist das eine prophetische Größe, die vorhergesagt wird und die tut etwas Bestimmtes. Und die ersetzt Gott in seinem Tempel. Und wenn ich da jetzt mich umschaue und sage, okay, wie ist das mit anderen Religionen, also Weltreligionen, dann sage ich, da ist niemand da, der das vorgibt, diesen Gott zu ersetzen in seinem Tempel. Das ist alles wirklich was anderes. Ja? Der Blick der Bibel scheint hier nicht, vielleicht sogar an keiner Stelle, ich will da ein bisschen das in Zweifel ziehen, vorsichtig ausdrücken, vielleicht an keiner Stelle diese anderen Weltreligionen in den Blick zu fassen, sondern es geht hier um das Christliche und das falsche Christliche. Wir sind in dem Rahmen des Christentums. Und sie schaut da nicht drüber hinaus. Was diese anderen Religionen, falls sie eine Rolle spielen im Endzeitkampf, dann würde ich ihnen diese Rolle einräumen, dass sie sich auf die Seite Babylons stellen, dass sie zu den Nationen und Mächten zählen, die das verführt werden. Ja. Ja, aber nicht, dass sie das sind.
Das war auch mein Gedankengang, weil ja die Ökumene, dieser Zusammenschluss von fast allen Religionen mittlerweile, ich weiß ja nicht, wie das genau war, aber ich habe nur gehört oder besser gesagt aus Erzählung, dass der Papst ja irgendwo in einer Moschee war, wo er sich hingekniet hat und mit angebetet hat quasi, und ich weiß nicht, wie weit das stimmt, ich kann das nur so wiedergeben, aber irgendwie, wo man sieht, dass die zusammenrücken, dass praktisch auch andere Religionen jetzt da, ja, sich, es heißt ja, die Mutter aller Kirchen, haben wir ja gehört, also irgendwie scheint es dann schon so, dass die dann auch da mit dazugehören, oder wie?
Also nochmal, ich glaube nicht, dass sie zu Babylon dazugehören, sondern dass Babylon hier eine christliche Macht darstellt, die allerdings die ganze Welt verführt. Wenn ihr in Offenbarung 17 ein bisschen weiter lest, dann stellt ihr auch fest, dass Babylon irgendwann von der Welt ausgespuckt wird. Ja, wo dann klar wird für die Welt, dass das nicht das Wahre war. Es ist dann zwar zu spät, es ist dann eine Erkenntnis, die nicht mehr viel hilft, aber sie zeigt wiederum, dass Babylon nicht einfach die ganze Welt ist, sondern dass es hier um eine Christusähnliche und deswegen falsche Botschaft geht. Christusähnlich im Sinne von, es scheint nur so zu sein. Ja, natürlich, heute in einer globalen Welt sind wir auch für andere Religionen sensitiv. Ja? Wir spüren das, sind sensibel für die. Aber die Bibel blickt halt auf das, was mit Gott und mit seinen Dingen zu tun hat. Ja.
Gut. Am Anfang unserer Woche hattet ihr uns mal gefragt, was hat euch bewegt, an dieser Woche teilzunehmen? Mhm. Und da haben wir gesagt, die Botschaft der drei Engel Antichrist, das ist eine Sache, die heute aktuell ist und die uns interessiert und mit der wir auch gewisse Probleme haben. Du hast uns jetzt den theoretischen und theologischen Hintergrund von der Bibel gezeigt. Wenn wir jetzt aber nach Hause kommen, stehen wir vor großen Problemen. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wenn ich jetzt an unsere Gemeinde in Leipzig denke, dann ist es so, dass keiner von unseren Leuten sagen würde, wir verkündigen nicht die erste Engelsbotschaft. Nur bedingt verkündigen sie sie. Sie denken, wenn sie den Sabbat halten und über die Gnade und Liebe Jesu reden, dann ist das die erste Engelsbotschaft, und wenn sie auch noch an die Schöpfung glauben. Aber andererseits geht dann die Aufforderung dahin, kommt und lasst uns mit den anderen Kirchen gemeinsam Gottesdienst machen und das Evangelium, die Erlösungsbotschaft von Jesus Christus verkündigen. Gemeinsam sind wir viel mehr und können viel mehr ausrichten als alleine. Das heißt im Klartext, an eine zweite Engelsbotschaft, sie ist gefallen, ist gar nicht zu denken. Und wenn wir das gemeinsam machen mit den anderen, begegnen wir ganz schnell zwei ehemaligen adventistischen Predigern, sogar einer, der mal im Ostdeutschen Verband die zweite rechte Hand war, und heute mit den anderen verkündigt, und wir gehen dorthin und unterstellen uns ihnen, und an eine dritte Botschaft ist gar nicht zu denken. Wenn wir jetzt Menschen persönlich, privat darauf aufmerksam machen und sie kommen eines Tages in die Gemeinde und erleben, dass das da aber ganz, ganz anders gehalten und gelebt wird, vergeht uns aller Mut. Und wie gehen wir jetzt damit um, ganz praktisch? Das sind unsere Probleme. Ja? Wir wissen jetzt noch mal deutlicher, was Fakt ist, und gehen ins Leben, in die Gemeinde zurück, und die würden sich der größte Teil schütteln.
Wir hören deine Not. Und ich möchte dir Mut machen und sagen, weißt du, ich glaube, zum Schluss wird Gottes Wort siegen. Und es hängt von dir auch ab wie von mir. Dass wir daran festhalten, unerschütterlich ausharren. Nicht im Sinne von passiver Geduld, sondern von aktivem Warten. Und in unserem Bereich, ob er groß oder klein ist, ob wir jetzt vor 100 Leuten oder vor einem Menschen sprechen, eine klare Botschaft bringen, die biblisch ist, die vernünftig auf biblischer Basis steht, die zeigt, dass uns das Wohl des anderen Menschen und sein Glück genauso am Herzen liegt, wie es Gott am Herzen liegt, und dafür beten, dass diese Botschaft Wirkung zeigt. Dass du Strukturen, die vielleicht, ich meine, ich kenne das nicht, wie das ist bei euch, aber Strukturen, die über längere Zeit entstanden sind, nicht von heute auf morgen ändern kannst, wiewohl es manchmal geht, das verstehen wir. Aber du brauchst dann einfach vielleicht auch unsere Gebete, unsere Hoffnung, dass die Botschaft trotzdem siegen wird am Ende. Und das tut sie. Sie wird nicht untergehen. Das ist prophezeit. Aber du stehst in einem Kampf dann offensichtlich. Du wirst nicht alleine sein, schätze ich, so wie ich das am ersten Abend gehört habe. Gibt es das auch anderswo ähnlich? Ja? Und da stehen wir und da ist unsere Aufgabe, treu zu sein und in Liebe und Freude darüber zu sprechen. Und ich hoffe, dass diese Woche dir diese Freude wieder bestärkt hat und gegeben hat. Auch wenn wir viel über antigöttliche Mächte gesprochen haben.
Also das inspirierte Wort durch Schwester White sagt uns ganz klar, dass die drei Engelsbotschaft am Ende der Zeit, also kurz vor der Wiederkunft Christi, mit aller Kraft verkündet wird, stärker als je zuvor. Sie schreibt auch, dass diese Verkündigung der Engelsbotschaft eine Erweckung vorgeht in der Gemeinde, die dann dazu beigetragen wird, dass die Drei-Engels-Botschaft mit aller Kraft verkündet wird. Wird das nach dem Spätregen geschehen? Oder geschieht es teils schon heute in bestimmten Teilen der adventistischen Welt? Und wenn das jetzt nach dem Spätregen geschieht, nach dem biblischen Fahrplan, von dem auch Schwester White spricht, wann ist denn das? Danke.
Ich gebe dir eine einfache Antwort, die wahrscheinlich dich nicht so befriedigen wird. Aber ich sage, es ist jetzt. Es ist immer jetzt. Es ist nie morgen. In diesem Sinne würde ich mehr an das Jetzt appellieren als an das Morgen einfach. Wann sollen wir das verkündigen? Jetzt, nicht morgen. Morgen ist zu spät. Jetzt. Ja? Und ob das jetzt mit dem Spätregen zu tun hat oder nicht, könnte uns als die, die verkündigen, eigentlich egal sein. Denn unsere Aufgabe ist jetzt. Ja? Und nicht zu warten auf den Spätregen und dann. Ja, also letztlich sage ich, es spielt für mich persönlich keine Rolle in der Verkündigung dessen, was ich aus der Bibel lerne, ob der Spätregen eingesetzt hat oder nicht. Ich werde das dann eh erleben. Aber ich soll jetzt das tun, jetzt verkündigen. Und wie Gott es in seiner Macht tun wird und wie er Unterstützung schenken wird, das wird er machen.
Der Drache, der gibt ja den Tieren die Macht. Und sind sich die Tiere dessen bewusst, also was und von wem sie diese Macht empfangen? Also was die Beweggründe sind, also von dem Drachen, also bewusst, also nicht nur, also nicht die, die verführt werden, sondern die Verführer, also die Fäden halt in den Händen halten.
Das ist eine Frage, die wird in der Offenbarung, glaube ich, nicht geklärt. Ja, das ist natürlich eine interessante Frage. Wissen die das, was abgespielt wird, welche Rolle sie innehaben? Das ist schwer. Ich kann dir darauf keine Antwort geben. Ich würde den Leuten grundsätzlich unterstellen, dass sie es nicht wissen. Weil es noch eine Stufe schlimmer wäre, würden sie es wissen und trotzdem machen. Ne? Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie es als Person nicht wissen. Aber es geht hier nicht um die einzelnen Personen. Hier geht es um das Ganze. Und deswegen denk positiv von solchen Menschen und versuche sie zu gewinnen. Gut, Ich danke euch. Es hat mir Freude gemacht, mit euch zu studieren. Es ist mir klar, dass es nicht nur Predigt war. Es war auch ein bisschen Graben. Es war manchmal schnell und manchmal langsam. Und manchmal sind wir vielleicht gut mitgekommen, manchmal nicht so. Ich bedanke mich auch dafür, weil ich den Eindruck habe, dass ihr sehr aufmerksam in die Bibel gehen wollt und studieren möchtet. Und das ist ja Sinn und Zweck einer Kurzbibelschule. Und jedes Wort hier hat Bedeutung. Kurz, Bibel und Schule, wie ihr schon gemerkt habt. Ich schlage vor, dass wir zum Abschluss miteinander noch zu einem Gebet aufstehen. Unser Vater im Himmel, unser Schöpfer, Herr Jesus Christus, unser Erlöser, Heiliger Geist, der du uns Gott nahe bringst in unser Herz. Wir sind dankbar für dein geschriebenes Wort. Dankbar deshalb, weil es uns verändert, weil es uns die Erlösung gezeigt hat und deine Liebe, weil es uns offenbart, was du für uns vorhast, was du bereitet hast und wo du mit uns zusammen sein möchtest, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ist gut zu wissen, dass es dich gibt und dass du uns lieb hast. Es ist auch gut zu wissen, dass du eine Aufgabe für uns hast. Du hast uns schwachen Menschen anvertraut, deine starke Botschaft weiterzugeben. Und so bitte ich dich, Herr, dass du uns dafür auch wirklich gebrauchst. Schenk uns Weisheit und Einfühlungsvermögen, wenn wir über das Wort mit anderen sprechen. Schenk uns Verständnis für Menschen, die nicht so viel begreifen, wie wir meinen zu begreifen. Schenk uns, dass wir lernen voneinander, dass wir Rücksicht nehmen, aber trotzdem nie die Klarheit des Tones dieser Posaune vergessen. Und ich danke dir, dass du deine Gemeinde, die du berufen hast, zu rufen, immer begleiten wirst und unterstützen wirst, egal wie es aussieht, egal was kommt. Und ich danke dir, dass wir diesen Blick dann haben dürfen, der am Ende der Offenbarung steht, wenn bei der Ernte des Weizens der Herr Jesus Christus kommt und diese erste Ernte einfährt, da bitte ich dich, dass auch wir dazugehören, dass du uns mitnimmst. Wir warten darauf, wir harren aus dahin. Und bis dorthin bewahre uns, unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus zu diesem ewigen Leben. Amen.